Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Gleich doppelt geht es bei uns heute um Literatur im und als Film. Einmal deutsch, einmal international und dann schauen wir uns noch einen besonderen Büchertrend an. Unter Wasser, sag ich nur. Seien Sie gespannt, wird wieder schön, unsere Lesart. Willkommen. Niemand ist bei den Kälbern. Was stellt man sich bei diesem Titel vor? Gemütlich bäuerisches Landleben, träumerische Weizenfelder? Ziemlich falsch. Schon auf der ersten Seite von Alina Herbings Roman wird ein Rehkitz im Mähdrescher zerhäckselt. Die Hauptfigur und Erzählerin Christine, die findet nur noch ein winziges, abgetrenntes Ohr. Einen Anti-Landlust-Roman hat man das Buch genannt, als es vor 5 Jahren erschien. Und jetzt kommt der Stoff ins Kino. Beim Filmfestival in Locarno gab es schon viel Lob. Morgen ist Deutschland-Premiere und wir sind verbunden mit Alina Herbing. Guten Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Es war ja Ihr Debütroman, Frau Herbing, und dann gleich ein Film. Was haben Sie gedacht bei der Nachricht, dass Ihr Buch auf die große Leinwand kommt?
Ich war total begeistert und habe mich sehr gefreut. Also auch schon vorher in den Gesprächen mit der Produktionsfirma und der Regisseurin. Das war ja auch ein Prozess, an dem ich beteiligt war. Und habe mich einfach gefreut, dass das passiert und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ja, und bin jetzt gespannt, wie das im Kino weiterläuft.
Ihr Roman, der erzählt von Christine, die ist Mitte 20, lebt in Schattin. Den Ort gibt es wirklich in der Provinz in Mecklenburg-Vorpommern, zusammen mit ihrem Freund Jan, einem Milchbauern und dessen Eltern. Und ja, so eindrücklich, wie Sie das beschreiben, so das tägliche Melken, also die ganze, ja, den ganzen Alltag, aber auch dann diese Trostlosigkeit dieses Dorfes. Da hat man so das Gefühl, Sie hatten beim Schreiben so ziemlich konkrete Bilder im Kopf. Waren das die Bilder, die wir jetzt auch im Film sehen?
Ja, teilweise schon. Also ich finde, dass gerade die Bilder in dem Film ganz toll gelungen sind und ich mir viele Sachen so oder so ähnlich vorgestellt habe. Manches ist vielleicht nicht genau so, das lag dann teilweise auch am Wetter, dass bei mir es eher ja sehr trockener, heißer Sommer ist und das sind Sachen, die kann man natürlich nicht immer voraussehen, aber sonst ja, habe ich das Gefühl, dass da in dem Film ziemlich viel sehr gut getroffen ist.
Diese Hauptfigur Christine, die will ja unbedingt weg aus Schattin, also weg vom Land, will in die Stadt, am liebsten nach Hamburg, wo angeblich ihre Mutter wohnt, die sie und ihren Vater vor vielen Jahren verlassen hat. Und ja, Christine, die schafft es dann zumindest auf eine kurze Reise mit dem Windkraftingenieur Klaus, aber dann ja, diese kleine Flucht endet dann schon am Autobahnrastplatz kurz vor der Stadt. Diese Schauspielerin Saskia Rosendahl, also ich habe ein bisschen in den Film reingucken können. Die ist sowas von entzückend in ihrer Trockenheit und mit ihrem Gesichtsausdruck. Ich habe mir vorgestellt, wenn man als Autorin, die sich selbst diese Figur ja ausgedacht hat, dann so eine junge Frau dann auf der Leinwand sieht. Ist es die Vorstellung oder sagen Sie, eigentlich habe ich sie ganz anders im Kopf gehabt?
Nein, also ich wollte Saskia Rosendahl auch ganz unabhängig von der Produktionsfirma hatte ich sie in dem vorigen Film von der Regisseurin Sabrina Sarabi schon gesehen und habe mir gedacht, die wäre so perfekt. Und dann war ich ganz freudig überrascht, dass sie sowieso schon gefragt und vorgesehen hatten für die Rolle. Also für mich ist es auch genau die richtige Schauspielerin.
Sie sagten vorhin schon, dass Sie ja auch Mitspracherecht hatten. Ich meine, oft ist es ja so, dass die Filmleute die Autoren oder Autorinnen fürchten, ne, dass sie ihnen zu viel reinreden, weil Filmsprache ist eine ganz eigene Kunst. Wie weit waren Sie beteiligt?
Ich war gar nicht so sehr beteiligt. Ich habe das Drehbuch einmal vorher gelesen, aber ich habe nicht wirklich daran mitgearbeitet. Habe der Regisseurin ein paar Sachen so erzählt in der Vorbereitung, was so Recherche angeht. Aber sonst war es mir einfach wichtig, dass ich ihr ganz viel Vertrauen schenke und nicht so über die Schulter gucke, weil ich das, glaube ich, eher hinderlich finde für einen kreativen Prozess. Und ja, ich wollte ihr einfach Vertrauen schenken und dann sehen, was dabei rauskommt, weil das ja auch für mich eine spannende Erfahrung ist, sehr wenig damit zu tun zu haben und dann einfach ja mal in der Haltung zu sein, dass ich jetzt zugucken muss, was diese Figuren machen, ohne dass ich einen direkten Einfluss darauf hatte.
Diese Trostlosigkeit der Jugend und des Lebens von Christine, das erzählen Sie natürlich in Sprache im Roman und es ist aber auch so eine Sprachlosigkeit immer, ne? Also die reden ganz wenig, ganz trocken oder so ein paar Sätze und ein paar Worte oft. Das schreit ja nicht unbedingt nach einer Verfilmung, ne? Wenn immer geschwiegen wird. Erkennt man was von dieser Stimmung Ihres Romans im Film? Haben Sie das wiedererkannt?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein Punkt, den Sie ansprechen, den ich auch wirklich spannend finde, wie man, also einerseits, dass es ja ein Roman ist, der hauptsächlich aus Sprache besteht, gleichzeitig aber auch Sprachlosigkeit behandelt und wie man das dann in einen Film umsetzt, das fand ich eine besondere, ja, Herausforderung und auch etwas, was mich daran sehr gereizt hat. Und ich finde es jetzt ziemlich gut gelungen, also was auch ziemlich viel an der Hauptdarstellerin liegt, dass die mit ihrem Gesicht einfach so viel erzählen kann, dass man die Sprache dafür dann manchmal gar nicht braucht. Und das ist natürlich perfekt für den Roman.
Das ist wirklich absolut hinreißend, diese Christine. Viel Spaß im Kino, Frau Herbing, und Dankeschön für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Alles Gute. Und der Film von Sabrina Sarabi, Niemand ist bei den Kälbern, nach dem Buch von Albina Herbing, läuft morgen in unseren Kinos an. Und wir schauen und hören jetzt in ein Babelwerk. So heißt treffend eine neue Online-Plattform für literarisches Übersetzen. Auf vielen Seiten reflektieren Übersetzerinnen und Übersetzer ihre vielschichtige Arbeit, die Bedingungen, die Suche nach dem richtigen Ton, dem richtigen Wort. Eine tolle Werkstatt ist das geworden. Und für uns hat sich Maike Rötzer dort umgesehen. Viele Stimmen gesammelt, etliche Prominente sind darunter, auch diese hier aus der deutschen Lyrik.
Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer in Zungen dichtet, baut die Gemeinde auf. Der Text selbst ist allerdings ein seltsamer Gesell, schert sich um nichts, macht, was er will, trotz aller strengster Knebelung. Nur einen Augenblick nicht aufgepasst, schon herrscht die schiere Anarchie.
Das schreibt der Dichter Ulf Stolterfoht zu seinem Eintrag P wie Pfingsten. Das ABC des Übersetzens ist eine Rubrik auf der neuen Plattform Babelwerk, die seit einigen Tagen im Netz zu finden ist. Die Idee dazu hatte die Autorin und Übersetzerin Marie-Louise Knott.
Noch nie wurde so viel übersetzt wie heute, noch nie war das Niveau der Übersetzungen so hoch wie heute und noch nie waren die Reflexionen über übersetzerisches Tun so intensiv, so vielseitig und so vielsprachig.
Während des Lockdowns entwickelte Marie-Louise Knott zusammen mit dem Übersetzerfonds die Idee, diese Kunst, dieses Wissen in eine Art Online-Archiv einzuspeisen. Mit Neustart Kultur fand sie einen Förderer, in der Wissenschaftlerin Johanna Steiner eine Leiterin des Projekts.
Wir wollen damit versuchen, quasi dieses große Feld des Übersetzerwissens, am Anfang stand ja wirklich dieses Schlagwort, das Wissen der Übersetzer, eben abzubilden.
Technisches Kernstück ist Babelcut, das die Übersetzerin Gesine Schröder verantwortet. In diesem Archiv sind Werkstattberichte, Nachworte bis hin zum Podcast versammelt. Es soll die größte Bibliografie-Datenbank zum Literaturübersetzen werden.
Vielleicht das Allerwichtigste, dass Nutzer zukünftig auch die Möglichkeit haben sollen, sich selber so eine kleine Handbibliothek zu machen und die nach ihrem Gutdünken zu verschlagworten. Denn was jetzt an Themen da sichtbar ist, eben das, was so einem guten Dutzend von Archivhelfern aufgefallen ist oder was dann aus anderen Beständen an Schlagwort noch dazugeflossen ist. Aber andere Nutzer werden dann natürlich ganz andere Sachen sehen und werden dann noch viel mehr zutage fördern und das so neue Synapsenverbindungen schaffen quasi zwischen diesen einzelnen Teilen.
Ein wichtiges Element neben Babelcut ist das Magazin Konterbande. Und darin befinden sich neben dem schon erwähnten ABC des Übersetzens diverse Essays. Olga Radetzkaya zum Beispiel hat über die Übersetzung im Feld der Propaganda geschrieben.
Übersetzen hat natürlich an sich mit Propaganda nichts zu tun, aber Übersetzen kommt mit Propaganda genauso in Berührung, wie jede Art von sprachlicher Äußerung damit in Berührung kommen kann. Man ist nicht auf der sicheren Seite, nur weil man übersetzt. Also es gibt ja diese Vorstellung so ein bisschen, dass wir als Übersetzer so eine Art, ja, geborene Vertreter der offenen Gesellschaft sind, ja, weil wir immer auf beiden Seiten sind, weil wir immer die andere Seite auch sehen, das Innen und das Außen. Aber wir sind es nicht automatisch, wir können genauso in die Falle gehen. Es bedarf immer der Reflexion, man ist nicht automatisch die Gute.
An das Thema Propaganda erinnert auch der Eintrag zum Buchstaben N im Übersetzer-ABC. Neusprech. Dazu schreibt die junge Übersetzerin Milena Adam: Neusprech ist eine Sprachdoktrin im fiktiven Staat Ozeanien aus George Orwells Roman 1984. Es persifliert erstens das von Charles K. Ogden in den 1920ern erdachte Basic English und zweitens persifliert es die Sprachreformen totalitärer, bürokratistischer Staaten. Derartiger systeminduzierter Sprachwandel neigt zu Vereinfachungen, zu Euphemismen und Kürzeln. Das Ministerium für Frieden wird zum Mini-Pax. Unter M wie Metrik wiederum findet man einen Text des Autors Mirko Bonnet.
Schlaf ist ein Bahnhof, Leben ein Zug. Die Zeilen der Waterboys lassen sich jambisch oder daktylisch lesen. Die Lesart der Partitur hängt vom Dargestellten ab. Ohne metrische Parameter meidet ein Gedicht zwar Silbenstruktur und Versmaß, setzt jedoch auf eine Antimetrik und fordert dazu auf, den freien Vers abzugleichen mit dem antizipierten in metrischer Form. Der Vers ist Versmaß, frei ist nur der Satz.
So frei wie die ÜbersetzerInnen, wenn man dem Autor Norbert Lange folgt, der unter V über Variationen schreibt.
William Butler Yeats hörte auf die Stimmen, die seine Frau als Medium kontaktierte und übersetzte deren Äußerungen in Gedichte. James Merrill und sein Mann David Jackson benutzten für eine ähnliche Korrespondenz mit den Toten ein Ouija-Board. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Die Freiheit der Übersetzung ist grenzenlos.
Sagt der Autor Norbert Lange auf der neuen Online-Plattform Babelberg. Ein Besuch dort lohnt sich wirklich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im letzten Jahr wurde die Regisseurin Jane Campion beim Filmfestival Venedig mit dem Regiepreis für ihren Film The Power of the Dog ausgezeichnet. Der Stoff basiert auf einem Roman des US-Schriftstellers Thomas Savage, der 2003 im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Und 1967 hat er Die Gewalt der Hunde veröffentlicht, wie das Buch jetzt in deutscher Übersetzung heißt. Und wer könnte es uns besser vorstellen als unser Filmkritiker Patrick Wielinski? Er ist im Studio. Ich vermute stark, Patrick, dass Sie zuerst den Film gesehen haben. Wie war es denn jetzt, das Buch zu lesen?
Ja, auf jeden Fall sehr bereichernd, vor allem weil schon während der Sichtung des Films sehr schnell klar geworden ist, dass Jane Campion eben verkürzen muss. Sie erzählt vieles, aber nicht alles. Wir sehen sehr präzise, vielschichtige Konflikte, ein tolles Ensemble an sehr erratischen Figuren auf der Leinwand. Aber man wollte dann schon wissen, wie stark sich das vom Roman unterscheidet, wo sie kürzt, wie der Roman die Geschichte vielleicht etwas anders erzählt. Und ich war schon erstaunt, als ich letzten September aus dem Kino in Venedig kam und gesehen habe, dass dieser Roman in keiner Übersetzung auf Deutsch vorliegt, weder alt noch neu. Und dass auch in Amerika dieser Schriftsteller und sein Werk erst, ehrlich gesagt, kurz nach seinem Tod so richtig wiederentdeckt worden ist.
Um was geht es in Die Gewalt der Hunde? Welche Geschichte wird erzählt?
Naja, wir befinden uns in Montana, 1920 der Ort. Es ist eine große Familienranch, die wir kennenlernen. Ja, auf der leben und herrschen zwei Brüder, die Burbank-Brüder Phil und George. Und George ist eher so der trottlige, sanfte, etwas simpel gestrickte Bruder. Phil wiederum der unangefochtene Anführer, ein Alpha-Tier, der die ganze Farm selber organisiert. Er ist kompromisslos dabei. Und ihm entgleitet aber dieser Anführer, Führerstatus, als sein Bruder George sich in die alleinerziehende Witwe Rose verliebt, die dann noch mit ihrem Teenager-Sohn Pete auf die Farm zieht. Und das entfesselt bei Phil einen unfassbaren Hass, der sich gegen diese beiden ja Eindringlinge oder Neuankömmlinge richtet. Und er setzt alles daran, mit einer Reihe an sehr fiesen psychologischen Tricks sowohl Rose, also die Frau seines Bruders, als auch ihren Sohn Pete fertig zu machen. Und dabei unterschätzt er aber so ein bisschen, dass diese Duelle vielleicht ausgeglichener sind, als er meint.
Das hört sich nach einem knorrigen, modernen Western an.
Ja, es ist vor allem ein moderner Western, weil er aus Duellen besteht. Ich habe es ja schon erwähnt, es sind jetzt weniger Duelle, die auf Kanonen und Pistolen geführt werden. Es ist eher ein Austausch von subtilen oder auch manchmal weniger subtilen psychologischen Gewaltakten. Was spannend ist, auch im Roman noch wesentlich breiter ausgestellt wird, sind die Machtverhältnisse zwischen den Figuren, ordnen sich immer wieder neu. In jeder neuen Konstellation verschieben sich diese Machtkonstellationen. Dieser Western-Roman ist aber vor allem, und deshalb ist er für unsere Augen vielleicht modern, eine Umdeutung. Denn schnell ist klar, dass Phil dieser harte Western-Held, der in Wirklichkeit gegen seine eigene unausgesprochene Homosexualität ankämpft, es ist eine wirklich wahnsinnig spannende Figur, denn er ist auf den ersten Blick so ein vulgärer, rauer, misogyner Mann des 19. Jahrhunderts. Aber langsam entfaltet Thomas Savage seine Geschichte und wir erfahren, dass er an der Ostküste studiert hat, dass er Gedichte kann, Griechisch spricht, Instrumente spielen kann, gebildet ist, also im Grunde ein Mann des 20. Jahrhunderts sein könnte, ein neues Rollenbild. Aber weil er sich nicht zugestehen ist, der zu sein, der er ist, will er auch, dass alle um ihn herum unglücklich sind. Und aus dieser destruktiven Erfahrung baut der Roman dann auch seine ganzen Spannungsmomente.
Wie ist der Roman geschrieben? Wie liest sich das? Das Buch ist ja auch über 50 Jahre alt, muss man sagen. Ne?
Ja, es ist auch recht schnell übersetzt, finde ich. Etwas hastig an einigen Szenen, Stellen, wenn man den Originalroman daneben setzt. Aber dennoch ist es, finde ich, sehr gut gelungen, diese sehr biblische Sprache, die Savage besitzt. Die ist so gewaltig in seiner Beschreibung, in seinen Motiven, in seinen Bildern, die er findet. Die Konflikte des Romans werden dann so wirklich archaisch überhöht, muss man sagen. Der Titel ist ja auch schon ein Verweis auf die Bibel, auf Psalm 22. Errette mein Leben vom Schwert und mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde. Und im Roman sind diese Gewalt der Hunde zunächst einmal diese zerklüftete Landschaft von Montana, die immer so aussieht, als würden die Wölfe schon um die Figuren kreisen und sie auffressen. Es ist aber auch dieses Aufgefressenwerden unserer Hauptfigur von Phil. Und das liest sich wirklich atemlos. Das ist eine, wie ich finde, auch recht noch moderne Sprache, also wirklich aus der Kunst der amerikanischen Erzählung heraus. Das ist wirklich ein Autor, der das Erzählen beherrschte und jetzt irgendwie nach seinem Tod wirklich auch in den Kanon aufgenommen wird, der Literatur, da wo er auch wieder hingehört.
Es gibt ein Nachwort von Annie Prue, dieser großen, knochentrockenen Lady mit ihren Wahnsinnsromanen, die auch verfilmt wurden, Brokeback Mountain etwa, ne? Kennt man auf jeden Fall. Da wär ich sehr gespannt auf dieses Nachwort über Thomas Savage und ihren Romanen. Ne?
Ja, das ist ein sehr spannender Zusatz. Es ist eher ein Essay und sie sagt ja, dass er und seine Sprache für sie eine Beeinflussung waren für ihr Schreiben. Was aber noch dazu kommt, ist, dass Savage seiner Zeit einfach voraus war. In all seinen Romanen gibt es genderfluide, queere Figuren, Cowboys, die plötzlich nähen, ja, schwule Cowboys. Das ist schon revolutionär für die Zeit der 60er Jahre. Revolutionär natürlich auch im Kontext des amerikanischen Mythos, dass nicht nur harte, heterosexuelle Männer den Westen erobert haben, sondern auch andere Menschen da waren. Und für unsere heutigen Augen ist dieses Werk irgendwie viel moderner, viel aktueller, als es damals in den 60er Jahren vielleicht war.
Dankeschön. Patrick Wilinski über die Gewalt der Hunde, den Roman von Thomas Savage, jetzt im Taschenbuch bei BTB erschienen, übersetzt von Thomas Kunkel. 352 Seiten für 12 €. Und mehr dazu steht wie immer auf unserer Seite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Franziska Appelmann und wohne jetzt seit einem knappen Jahr hier in München in der Nähe des Bavaria Parks. Und gerade lese ich So wie du mich kennst von Annika Landsteiner. Genau, also es geht um zwei Schwestern, die sich eigentlich sehr, sehr nah waren. Und da ist die eine gestorben und quasi jetzt mit der Mission, ihre Wohnung aufzulösen, erfährt sie aber ganz viel über ihre Schwester, was sie eigentlich vorher gar nicht wusste. Genau, ich stehe aber gerade noch am Anfang, sodass ich noch nicht weiß, was genau sie erfahren wird. Ja, aber so ein bisschen der Kontrast der New Yorker Großstadt und der deutschen Kleinstadt. Genau, quasi zwei Lebensgeschichten. Bis jetzt finde ich es super ansprechend geschrieben, sodass ich sehr, sehr gespannt bin, was es noch mit sich bringt.
In München treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Annika Landsteiner war dabei. Nee, das war sie nicht. Das ist nämlich der Roman, den uns unsere Hörerin empfiehlt. So wie du mich kennst, erschienen als Taschenbuch im Fischer Verlag mit 352 Seiten für rund 17 €. Tief abtauchen in Bücher über die unglaublich reiche Welt der Tiere unter Wasser. Es ist im Wortsinn eine Welle geworden. Schon im letzten Jahr gab es zig Publikationen und unsere Kritikerin Eva Heppe hat für uns diesen doch anscheinend starken und stabilen Trend analysiert. Wir sind mit ihr verbunden. Hallo.
Hallo, Herr Scholl.
Eigentlich hat es mir ja schon immer eine große Faszination auf den Menschen ausgeübt und es gab immer schon viele Bücher zum Thema. Was ist denn jetzt neu?
Ja, das stimmt. Also die Ozeane, die Unterwasserwelt, die haben ihren Reiz und ihren eigenen Zauber und das hat sich tatsächlich auch immer in Büchern abgebildet. Aber früher waren das eben eher so große Überblickswerke. Das blaue Wunder, unser Ozean, die wunderbare Welt der Meere, das waren so gängige Titel. Und seit einiger Zeit fällt auf, dass sich da etwas geändert hat, dass die Bücher spezieller werden, dass einzelne Arten in den Fokus rücken. Das waren früher höchstens die Wale und zu denen gesellen sich heute aber jetzt so ganz andere Wesen. Da sind auf einmal Oktopusse dabei, Seepferdchen, auch Quallen. Und nicht nur diese Tiere sind ungewöhnlich, weil sie bislang eben eher wenig beachtet wurden, sondern auch die Art und Weise, wie sie gezeigt werden. Also das sind regelrechte Porträts, hier geht es um Charakter, um Eigenschaften, bisweilen vielleicht nicht gerade bei den Quallen, aber sonst bisweilen sogar um Individualität.
Da haben Sie jetzt aber bestimmt etliche Beispiele schöne gesammelt.
Ja, wenn man nun mal in das letzte Jahr guckt, ich nenne Ihnen einfach nur ein paar Titel, weil die schon einiges sagen. Also Faszination Krake zum Beispiel war ein sehr originelles Buch mit vielen schönen Zeichnungen, eigentlich für Kinder gedacht, aber wegen dieser hinreißenden Illustrationen dann doch auch für Erwachsene. Oder Wenn Haie leuchten, großer Erfolg der jungen Meeresbiologin Julia Schnetzer. Dann Crazy Horses. Man ahnt es nicht unbedingt, aber es ging um Seepferdchen. Und ja, da reihte sich tatsächlich Werk an Werk. Eins vielleicht noch, das geheime Leben der Wale. Das erinnert dann auch vom Titel her schon an den Bestseller von Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume.
Und woher kommt das jetzt, Eva Hepper? Also sozusagen dieser genaue, spezielle Blick. Gibt es da Vorreiter? Ist das eine neue Bewegung?
Ich finde schon, dass es Vorreiter gibt. Also man könnte vielleicht sogar Peter Wohlleben auch nennen, aber ich musste vor allem denken an Sy Montgomery, diese amerikanische Autorin, die mit ihren Naturbeobachtungen und auch mit ihren Tierporträts ja so großen Erfolg hat. Wenn Sie denken, 2015 erschien auf Deutsch Rendezvous mit einem Oktopus. Und da schildert sie jetzt die Begegnung mit einem speziellen Tier und wir lernen da, ja, wie besonders diese Wesen sind, wie intelligent, dass die einzelne Menschen erkennen, Emotionen zeigen, dass sie spielen. Davon hatten wir Laien zumindest ja bisher keine Ahnung. Und dieses Buch und auch die Herangehensweise, das war sicher wegweisend. Ein anderes Beispiel, das man auch nennen muss, ist sicherlich die Naturkundenreihe im Berliner Verlag Mattes und Seitz. Das sind ja auch ästhetisch so wunderbar gemachte Bücher, auch haptisch ein Genuss. Und das sind wirklich richtige Porträts. Und die heißen auch so. Schnecken, ein Porträt, Algen, ein Porträt. Immer so an die 140 Seiten und eins schöner als das andere. Und da sind viele Verlage nachgezogen.
Neulich hatten wir den Igel in dieser Reihe. Ganz, ganz entzückend. Aber, genau. Aber Sie haben vorhin Julia Schnetzer erwähnt, Eva Hepper mit ihren Heidenleuchten. Und ich kann mich erinnern, wir hatten sie hier zu Gast und ich habe mich mit mir unterhalten und ich kann mich noch erinnern, wie stark sie in ihrem Buch auch immer wieder, sagen wir mal, über den Klimawandel sprach, über die bedrohte Natur. Ich meine, dass diese Werke so erscheinen, liegt wahrscheinlich auch an unserer Zeit und in der aktuellen Entwicklung eben mit Klimawandel und Artensterben.
Ja, natürlich. Diese Bücher treffen auch auf eine wirklich sensibilisierte Öffentlichkeit. Das Artensterben ist ja verheerend an Land, aber eben auch im Wasser. Die Vereinten Nationen haben deswegen auch jetzt eine Ozeandekade ausgerufen. Die geht von 2021 bis 2030, weil ohne gesunden Ozean geht es auch dem Planeten nicht gut. Ich habe mich gefreut vielleicht, ich habe bei Till Hein einen Ausspruch gefunden von Alfred Brehm, dem großen Zoologen des 19. Jahrhunderts. Und der sagte über Seepferdchen, ich halte sie für langweilige und geistlose Geschöpfe. Und da dachte ich, okay, da sind wir doch heute tatsächlich woanders. Wir haben natürlich auch ganz andere Forschungsmöglichkeiten, aber dieser genaue Blick auf die Tiere, der ist heute wirklich ein anderer, als das war im 19. Jahrhundert wirklich nicht möglich.
Welche Bestseller-Tiere erwarten uns jetzt denn in der kommenden Saison? Was haben Sie alles erspäht, Eva Hepper?
Ja, schöner Ausdruck. Ich habe Highlight-Tiere sozusagen versammelt. Es gibt da wirklich diese besonderen Stars der Meere jetzt. Also der Wal ist natürlich dabei. Man muss eigentlich sagen, der Wal geht immer früher, heute genauso im Kinderbuch und auch sonst. Und dann erwarten uns jetzt auch wirklich opulente Werke zu den neuen Bestseller-Tieren. Das sind ausgerechnet die Wirbellosen, das sind vor allem eben Oktopusse und Quallen, aber auch immer noch die Seepferdchen.
Ach, wie süß.
Ja, die sind immer noch dabei. Ich nenne Ihnen mal ein konkretes Beispiel, wenn Sie gerade bei den Seepferdchen auch dabei sind. Es gibt hier einen Bildband, das ist der absoluten Extraklasse. Der ist von David Lilleschwager, ein Amerikaner. Und der Verlag nennt ihn, National Geographic ist das, der nennt ihn den Richard Avedon, der obskuren, aber schönen Lebewesen. Und der deutsche Titel ist auch Peter Wohlleben inspiriert. Das geheime Leben von Oktopus, Seepferdchen und Qualle. Da haben sie jetzt alle auf einmal in einem Buch. Ich habe in das Englische gucken können, weil der Titel erst im April erscheint auf Deutsch. Und das sind Fotografien, sowas habe ich noch nie gesehen. Das sind die Tiere vor weißem oder schwarzem Hintergrund aufgenommen. Und der Fotograf erklärt auch, wie er das gemacht hat, so mit speziellen Linsen. Dadurch kann er diese Tiere freistellen. Das heißt, Sie sehen jetzt vor schwarzem Hintergrund schwebende Quallen mit diesen langen Tentakeln, zum Teil auch fluoreszierend. Die sehen aus wie Weltraumtiere. Und so ist es eigentlich auch bei den Kraken. Mal sind die Arme alle aufgespannt, mal sind sie ganz zusammengezogen. Und eben die Seepferdchen sind auch dabei. Und mir ist hier vor allem eine Abbildung aufgefallen. Das ist so von dem Seepferdchen-Männchen, aufgenommen in dem Moment, wo Dutzende kleine Seepferdchen aus seinem Beutel kommen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen oder sich noch erinnern, bei den Seepferdchen wird das Männchen schwanger. Und dieses Bild, das verschlägt einem wirklich den Atem. Das sind einfach wirklich außergewöhnliche Geschöpfe, so wie die Quallen auch. 500 Millionen alt Jahre leben sie hier auf diesem Planeten. Und ja, das sind Bücher, auf die ich mich freue.
Sie haben eine riesen Liste zusammengetragen, die wir auch online stellen, Eva Hepper. Also da erwarten, ist einiges zu erwarten, ja. 2022. Glauben Sie denn, dass dieser Trend weitergeht?
Ja, der geht ganz bestimmt weiter. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, was über Wale allein auch alles wieder 22 erscheint, darf ich Ihnen noch einen Titel nennen, auf den ich sehr gespannt bin. Das heißt Die Kultur der wilden Tiere. Und da nehmen Wale ein großes Kapitel ein, ist von Carl Zephyner. Und da geht es jetzt darum, auch nochmal ein Beispiel für diesen speziellen Blick, dass einzelne Walfamilien zum Beispiel gezeigt werden. Und der Autor sagt, es geht hier in diesem Zusammenhang, wenn Sie sehen, wie diese Tiere leben, es geht um Kultur. Also das ist nicht nur Instinkt und vererbt, sondern der Gesang der Tiere, die eigenen Laute, wie sie sich begrüßen und erkennen, das ist eben eine kulturelle Leistung. Und es ist sinnvoll, diese Tiere als eigene Persönlichkeiten zu zeigen. Und das ist ungeheuer interessant. Zweiter Titel vielleicht noch zu diesem Thema wäre von Oliver Dirr. Ist ein Journalist und der hat sein Herz für die Walfahrt entdeckt, die Walbeobachtung. Und der schreibt ein ganzes Buch darüber, Walfahrt, über den Wal, die Welt und das Staunen. Das Buch erscheint im März, da bin ich auch ziemlich gespannt drauf. Also Sie sehen, das ist nur der Ausblick in dieses Jahr. Und
die Walfahrt, der Trend geht weiter. Die Walfahrt. Zum Wahl. Dankeschön, Eva Hepper, mit Ihrem Überblick über die neuen Stars der Meere auf dem Buchmarkt und eine Liste, wie gesagt, mit allen genannten und noch etlichen weiteren Titeln stellen wir nachher schön geordnet online auf www.deutschlandfunkkultur.de. Dichterin gesucht, brauchen wir parlamentarische Poetinnen und Poeten. Die Debatte geht immer weiter. Auch wir fragen in dieser Woche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, was sie denn davon halten, von einem solchen literarisch-politischen Amt. In den vergangenen Tagen haben wir die Stimmen von Manja Prekels und Denis Utlu gehört. Heute macht sich die österreichische Autorin, Dramatikerin und Malerin Julia Rabinowitsch für uns Gedanken, bei der auch ihre Herkunft aus der ehemaligen Sowjetunion eine Rolle spielen.
Poesie, Politik, Propaganda, Pandemonium. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ein Satz, den man zweideutig lesen kann. Einmal als widerständiges Aufbäumen gegen Gewalt und Unterdrückung, als beharrliches Festhalten der Tatsachen. Es gibt auch eine andere Lesart. Auch das Wort ist korrumpierbar. Auch das Wort kann dazu beitragen, Unterdrückung zu festigen, als Propaganda und Manipulation. Die Diskussion um die Parlamentspoetin spielt sich im Niemandsland dazwischen ab und die Heftigkeit, mit der sie geführt wird, lässt erstaunen. Von der befürchteten Käuflichkeit der Schreibenden wurde gesprochen, aber auch von der Befreiung, die mit dem Poetischen in die Politik einziehen sollte. Als eine Person, die Propaganda von Kleinkindalter an in der UdSSR erlebt hat, weckte der Vorschlag gemischte Assoziationen in mir. Staatspoesie, das war, den Mächtigen nach dem Mund zu schreiben. Aber die Initiative verlangt weit mehr als eine simple literarische gefällige Begleitung. Vielleicht wäre die Diskussion weniger schnell entgleist, wenn man kurzzeit Parlamentsstipendiatin gesagt hätte. Immerhin geht es ja nicht um langfristige staatliche Versorgung der Hungerkunstschaffenden, sondern um einen rasch wechselnden Austausch zwischen Politik und Kunst, der auch gezielt nach außen getragen wird, an jene heran, die keinen Draht zu dieser Politik haben. Bürgerinnen und Bürger sollen erreicht werden, nicht nur Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger. Bilder sagen mehr als Worte. Das ist ein anderes Sprichwort. Das Kulturbudget wurde bis jetzt offenbar für bildende Kunst aufgewendet. Ja, auch Bilder sind lebenswichtig, aber sie reden nicht zurück.
Julia Rabinowitsch aus Österreich mit ihrer Reflexion zu unserer Frage: Dichterinnen gesucht, brauchen wir Poetinnen und Poeten im Parlament?